So, herzlich willkommen zum neuen Podcast Abitur für den 12. Jahrgang fürs Abi 2020. Ich begrüße euch recht herzlich. Ich möchte jetzt am Anfang ganz kurz nochmal sagen, was ich in den kommenden Tagen vorhab. Ich habe mich jetzt mal rangesetzt in der Zeit, wo ich mich nicht mit den anderen Klassen und Kursen beschäftigen musste und habe zumindest für die zwei ersten großen Themen schon Präsentationen vorbereitet und habe dann auch vor, diesbezüglich immer einen Podcast aufzunehmen. Das soll wie folgt ablaufen. Ich nehme heute den Podcast zur Zellbiologie auf. Morgen ist dann die Ökologie geplant. Ich hoffe, dass ich dann vielleicht am Freitag oder Samstag noch die anderen beiden Podcasts zumindest vorbereiten kann, sodass dann der Themenbereich Genetik und Evolutionsbiologie spätestens Anfang nächster Woche zur Verfügung steht. Und ich würde euch darum bitten, wenn ihr diesen Podcast jetzt nutzen wollt, könnt ihr das natürlich auch immer nebenbei hören, aber mehr Sinn macht es gerade, wenn ihr euch die Präsentation, die ich parallel dazu hochgeladen habe, auch herunterladet und dann mir sozusagen über diese Folien folgt. Im Endeffekt gibt es sonst gar nicht mehr so viel dazu zu sagen, außer dass ich natürlich mit den Sachen, die ich hier vorstelle, nicht hundertprozentig garantieren kann, dass das alles korrekt ist. Ich habe mir größte Mühe gegeben, dass ich keine Fehler eingebaut habe. Ich versuche, bestimmte Versprecher zu vermeiden oder im Nachhinein zu korrigieren. Wenn euch da direkt was auffällt, dann selber auch nochmal nachgucken und recherchieren. Wir haben eigentlich alles, was ich hier bespreche, behandelt im Unterricht. An der einen oder anderen Stelle ist mir zumindest aufgefallen, dass wir dieses Thema sehr undetailliert auf der Präsentation vorzufinden haben. Das heißt also, da habe ich keine große Folie gemacht, zumindest nicht während des Unterrichts. Das habe ich jetzt aber dann versucht nachzuholen. Das heißt, dass es dort eine Präsentationsfolie zu gibt. Dazu dann aber an gegebener Stelle ein bisschen mehr. Ich habe mich zusätzlich eigentlich hauptsächlich auf die Abiturschwerpunkte beschränkt. Das heißt also, ich habe mir diese Schwerpunkte nebenbei hingelegt und habe geschaut, welche Begriffe, welche verschiedenen Prozesse müssen wir uns genauer anschauen oder müsst ihr euch nochmal genauer anschauen. Ich verweise an dieser Stelle auch nochmal darauf hin, dass wir in dem zusätzlichen Kurs Vorbereitung Abitur 2020, den ich mit Herrn Heindorf und Frau Engler angelegt habe, dass wir dort zusätzlich Material hochgeladen haben. Zum einen zu den Experimenten. Herr Heindorf hat noch meine Übung zur Sukzession reingegeben. Das hatte sein Kurs nicht sehr detailliert. Wir auch nicht. Deshalb habe ich ihn und Frau Engler auch darum gebeten, diese Aufgabe auch nochmal für alle zur Verfügung zu stellen. Das hat er auch gemacht. Da nochmal ein großes Dankeschön. Und genau, das soll es jetzt erstmal zur kleinen Einführung gewesen sein. Starten wir doch mal mit dem Thema. Also ich würde euch darum bitten, dass ihr euch jetzt die Präsentation Zellbiologie oder Wiederholung Zelle, mal gucken, wie ich es gleich nennen werde, hervornehmt. Und das ist die allererste. Und auf der ersten Folie seht ihr auch diesen kleinen Disclaimer nochmal, den ich eben schon vorgestellt habe, dass ich für nichts garantiere. Das ist einfach aus rechtlicher Sicht, muss ich darauf hinweisen, sonst mache ich mich sehr stark angreifbar. Alles, was wir im Unterricht behandelt haben, ist klausurrelevant. Sachen, die ich hier nicht explizit nochmal aufführe, sind trotzdem abiturrelevant. Das heißt noch lange nicht, nur wenn hier bestimmte Begriffe nicht auftauchen, dass ihr das nicht lernen müsst oder euch darauf verlassen müsst, dass alles so, wie ich es hier sage, auch korrekt ist. Aber wie gesagt, ich gebe mir größte Mühe, hier keine Fehler einzubauen. Zellbiologie. Wir hatten uns in der Zellbiologie, auch Zytologie genannt, zuallererst mit dem Aufbau einer Zelle beschäftigt. Und dazu habe ich jetzt auf der zweiten Folie einmal noch meine Abbildung reingestellt. Und auf dieser Abbildung, die ist englischsprachig, aber die meisten Begriffe sollte man relativ gut zuordnen können. Auf dieser Abbildung sind verschiedene Teile auch markiert. Jedes dieser abgebildeten Teile, ihr solltet dazu Funktionen kennen. Ja, die werde ich jetzt nicht nochmal im Einzelnen wiederholen, aber es wäre wichtig, dass zumindest solche Sachen wie Speicherfunktion, Sekretionsfunktion, Energieherstellung, Speicher der DNA, Zellstoffwechsel, Dann Proteinbiosynthese, so eine Sachen, die müssen hier zugeordnet werden. Begriffe, die hier eine Transportfunktion haben, sollten klar sein. Wo werden Sachen drin gespeichert? Das Beispiel, was ihr hier seht, ist eine tierische Zelle. Das heißt, ihr erkennt also keine Zellwand, ihr erkennt also keine Chloroplasten und ihr erkennt auch keine, was habe ich jetzt vergessen? Zellwand, Chloroplasten und Vakuole. Vakuole erkennt ihr jetzt hier auf der Abbildung, deshalb war ich jetzt ein bisschen verwirrt, aber eigentlich hat eine tierische Zelle keine Vakuole. Frage ich mich jetzt gerade selber, warum das hier auf dieser Abbildung drauf ist. Gut, dass der Disclaimer am Anfang kam. Also, ja, wichtig, diesen Unterschied auch zwischen tierischer und pflanzlicher Zelle sollte man kennen. Hier als Beispiel ist eine eukaryotische Zelle abgebildet, weil wir haben hier einen richtigen Zellkern. Ja, das ist ja einer der Hauptunterschiede zu den Prokaryoten. Dazu aber dann gleich mehr. Auf Folie 3, 4 und 5 seht ihr dann nochmal die Begründung, warum Tiere zum Beispiel keine Zellwand haben, warum wir keine Chloroplasten haben und warum wir keine Vakuole haben. Ja, wir haben anderes Stützgewebe, deshalb haben wir keine Zellwand. Wir müssen auch relativ mobil sein. Da würden Zellwände nur zerstört werden, wenn wir uns bewegen. Wir haben keine Chloroplasten, weil wir einfach keine Photosyntheseleistung erbringen können. Das hat sich evolutionär so herausgestellt, dass wir nicht autotrophe Lebewesen sind, sondern heterotroph. Das heißt, wir müssen die Energie in Form von Nahrung aufnehmen. Pflanzen sind photoautotroph. Das heißt, die können nicht irgendwie umhergehen und Essen sammeln, sondern die sind ja fix an einem Standort und die können zwar Wasser aufnehmen und Kohlenstoffdioxid, aber um daraus Energie zu machen, brauchen sie eben diese Chloroplasten. Und wir haben keine Vakuole, wir haben auch im Laufe der Evolution verschiedene andere Speicherorgane gebildet. Bei pflanzlichen Zellen dient diese Vakuole ja zum Beispiel als Reservestoffspeicher oder als Abfallort. Ja, Zellsaft wird dort drin gespeichert, beziehungsweise auch diese Vakuole dient eben zur Stabilisierung, weil dieser Zellinnendruck dadurch aufrechterhalten wird. Das sind die drei Unterschiede zwischen pflanzlicher, tierischer Zelle, wenn wir uns jetzt auf die Eukaryoten beschränken. Alle anderen Bestandteile einer Zelle haben beide. Ja, also die haben beide Zellkerne, Ribosomen, endoplasmatisches Reticulum, Lysosomen, Peroxisomen, diese ganzen Mikrotubuli, die zum Transport von verschiedenen Stoffen da sind. Die haben eine Zellmembran, also die sind alle gleich zwischen beiden. Dann hatten wir uns angeschaut, was ist der Unterschied zwischen einem Eukaryot, dessen Zelle wir uns eben betrachtet haben, und einem Prokaryot. Und wir haben festgestellt, dass die Prokaryoten wahrscheinlich ursprünglich die ersten Zellen dargestellt haben und die Eukaryoten später gekommen sind. Wie dann Eukaryoten entstanden sind, dazu dann auch etwas später mehr. Wie sah jetzt so ein Prokaryot aus? Rein formal, die Abbildung sollte euch eigentlich auch bekannt vorkommen. War der relativ einfach aufgebaut. Wir hatten also bestimmte Zellbestandteile noch nicht bei Prokaryoten und einer der größten Unterschiede ist hier eigentlich dieses Vorhandensein eines Plasmids bzw. eines extra großen Chromosoms, was nicht in Form eines Zellkerns gespeichert wird, sondern was relativ frei im Zytoplasma umher wandert. Zusätzlich haben wir hier auch 70S-Ribosomen. Bei Eukaryoten haben wir die 80S-Ribosomen. Wenn ihr euch jetzt auf Folie 7 das mal ein bisschen genauer anschaut. Wir haben hier trotzdem aber zum Beispiel Zellwände. Das heißt, wenn ihr unterscheiden müsst zwischen pflanzlicher, tierischer Zelle, das sind beides Eukaryoten, und einem Prokaryoten, müsst ihr trotzdem darauf achten, ja, auch Prokaryoten, auch wenn es keine pflanzlichen Zellen sind, haben Zellwände. Die sind teilweise sogar sehr stark. Das heißt also, die brauchen diese Prokaryoten, um bei extremen Bedingungen noch zu überleben. Eine Zellwand ist kein Merkmal von pflanzlichen Zellen allgemein, sondern ist einfach ein allgemeines Zellmerkmal, was bei Prokaryoten und bei eukaryotischen pflanzlichen Zellen auftreten kann. Nur eukaryotische tierische Zellen haben keine. Das bitte auch nochmal klar machen. Auf Folie 8 seht ihr nochmal eine grobe Übersicht, das muss ich jetzt nicht vorlesen. Wer jetzt sich mal darüber informieren will, was der Unterschied zwischen 70S und 80S-Ribosomen ist, der kann auch mal im Internet nachgucken. Grob gesagt ist das im Endeffekt einfach die Größe der Untereinheiten. Bei den 70S-Ribosomen haben wir, glaube ich, eine 50er und 30er Untereinheit. Komischerweise macht das dann zusammen nicht 80, sondern 70, wenn die sich zusammenlagern. Und bei den Eukaryoten haben wir irgendwie was mit 60, 30, irgendwie so. Da bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Schaut da selber nochmal nach bei den Ribosomen, bei den Untereinheiten. Wichtig ist aber, dass ihr wisst, dass die Prokaryoten 70S und die Eukaryoten 80S haben. Jetzt hatten wir einen kleinen Ausblick gemacht danach. Wir sind jetzt auf Folie 9 und hatten uns zum Beispiel Viren angeguckt. Was das Interessante bei Viren ist, ist ja auch top aktuell, dass diese Viren auch Zellen darstellen, rein theoretisch. Meistens haben Viren aber eine RNA. Es gibt auch Viren mit einer DNA. Und diese Viren sind sehr charakteristisch aufgebaut. Das seht ihr auf Folie 10. Die haben eine Hülle, also die haben im Endeffekt eine Hülle mit einer DNA drin, das ist der Kopf. Dann haben sie einen Kragen, Schwanzrohr, Schwanzhülle, das ist der Schwanz. Und an diesem Schwanz unten ist eine Endplatte nochmal dran mit Spikes. Und diese Spikes nutzen sie eben, um sich in bestimmte Zellen reinzubohren, um dort dann eben ihre DNA oder RNA hineinzulassen. Und diese Schwanzfasern, die dort abgebildet sind, die sind im Endeffekt auch zum einen zur Fortbewegung als auch zum Randocken an die Wirtszellen. Viren sind Parasiten, könnte man sagen. Meistens werden sie nicht zum Parasitismus direkt gezählt, weil sie ja den Wirt zerstören. Und ein Parasit hat eigentlich immer das Verlangen, ja, dass der Wirt überlebt, dass er sich besser fortpflanzen kann. Rein theoretisch könnte man aber sagen, dass Viren parasitär bestimmte Zellen angreifen. Und was die konkret machen, ist im Endeffekt, also sie docken sich an den Zellen an und entlassen dort ihre DNA. Diese DNA wird dann irgendwie in die zelluläre DNA eingebaut und durch Proteinbiosynthese entstehen dann dadurch neue Viren, die irgendwann so stark sind, dass die Zelle platzt und diese Viren neu entlassen werden und sich dann wieder an andere Zellen andocken. Das ist im Endeffekt so die grobe Herangehensweise von Viren. Wichtig an der Stelle ist auch, dass man sagen muss, dass Viren keine Lebewesen sind. Was heißt das? Sie haben nicht alle Merkmale des Lebens. Also sie haben zum Beispiel keinen eigenen Stoffwechsel, sondern diese Fortpflanzung und sowas, also die geschieht eben über den Wirt. Und also bestimmte Merkmale des Lebens kann man hier auf Viren nicht anwenden. Es sind keine Lebewesen. Ja, also das auch nochmal als kurzer Hinweis an der Stelle. Wir haben uns danach etwas genauer nochmal, weil wir gerade die Viren uns betrachtet haben und die Bakterien und die Prokaryoten am Beispiel von Bakterien, haben wir uns Mechanismen in der DNA-Aufnahme bei Bakterien angeschaut. Da hatten wir verschiedene Abläufe. Wir sind jetzt auf Folie 11 und diese Abläufe sind hier auch nochmal dargestellt. Im Endeffekt könnt ihr euch das selber durchlesen. Da möchte ich jetzt nicht so viel zu sagen, außer dass wir entweder eine Aufnahme durch nackte DNA haben, eine Übertragung durch eben bestimmte Bakteriophagen, also Viren, die auf Bakterien spezialisiert sind, oder dass sich auch bestimmte Plasmidbrücken ausbilden können, nicht Plasmidbrücken, Plasmabrücken ausbilden können, die dann eben dazu führen, dass bestimmte Plasmide übertragen werden. Das nennt man hier Konjugation. Also auf Folie 11 sieht dann nochmal da eine grobe Übersicht. Darauf sind wir etwas genauer auf den konkreten Aufbau einzelner Zellbestandteile eingegangen und wir haben begonnen eigentlich mit der Biomembran. Bei dieser Biomembran nochmal der Hinweis, den Aufbau sollte man kennen. Auf Folie 12 seht ihr den allgemeinen Aufbau von so einer Biomembran. Da sind meines Erachtens alle relevanten Teile einer Biomembran drauf vorhanden. Wir haben diese Doppellipidschicht. Das heißt, wir haben außen hydrophile Bereiche und innen hydrophobe Bereiche. Ja, zwischen diesen Doppellipidschichten, also zwischen der oberen und der unteren Lipidschicht, dieser Doppellipidschicht, da haben wir hydrophobe Bereiche. Und jeweils an den äußeren Rändern haben wir hydrophile Bereiche, also wasserliebend, in eben wasserabweisend. Dann haben wir auf dieser Biomembran sogenannte Markermoleküle. Das kann zum einen Cholesterin sein, was diese Membran stabilisiert. Wir haben Kohlenhydratanteile auf einem Protein drauf. Das Ganze nennt man dann Glykoprotein. Das ist so Zell-Zell-Erkennung eigentlich da. Wir haben bestimmte Fettsäure-Acylschwänze. Auch die sind zur Erkennung da. Genau. Man unterscheidet jetzt verschiedene Membranproteine eben je nachdem, wo sie sich befinden. Es gibt integrale Proteine. Als Beispiel auf dieser Abbildung, Folie 12, sieht man auch ein Tunnelprotein. Man sieht ein integrales Protein, was vollständig durch die Membran durchläuft. Man sieht periphere Proteine, das heißt, die auf der Biomembran sich befinden. Also da gibt es ganz viel verschiedene. Dieses Modell, was hier dargestellt wird, ist das sogenannte Flüssigmosaikmodell. Auch das sollte man kennen. Und das besagt im Endeffekt, dass diese ganzen Bereiche, diese Stoffe, die dort vorhanden sind in dieser Biomembran, nicht fest sind an einer Stelle, sondern sich relativ autonom in dieser Biomembran hin und her bewegen. Also aus einem Glykoprotein wird jetzt nicht automatisch gleich nach ein paar Minuten vielleicht ein integrales Protein. Das bleibt meistens dort oben und wandert dann eben an dieser Biomembran hin und her. Und die werden jetzt auch nicht komplett einmal um die Zelle rumwandern, aber diese Biomembran ist im ständigen Fluss. Und dieser ständige Fluss, den macht man sich hauptsächlich in dem Bereich dann zunutze oder macht sich ein Organismus in dem Bereich zunutze, wenn es dann um die Exo- und Endozytose geht. Das heißt also, wenn Stoffe in die Zelle eingeführt werden und aus der Zelle herausgeschleust werden. Da hatten wir ein ganz gutes Arbeitsblatt, auf das weise ich nochmal hin. Da waren auch nochmal so eine Feinheiten wie Pino- oder Picozytose mit drauf, die eben bestimmte Flüssigkeiten, wo eben bestimmte Flüssigkeiten aufgenommen werden oder kleinere Stoffe, Moleküle, die dann eben über zum Beispiel das Vesikelsystem in der Membran zu ihrem eigentlichen Ort transportiert werden, beziehungsweise wenn wir sagen, wenn wir uns das angeschaut haben, dass im endoplasmatischen Retikulum Stoffe hergestellt werden und dann im sogenannten Golgi-Apparat verpackt werden, werden diese dann auch zum Äußeren der Membran oder zum Äußeren der Zelle gebracht, wo diese Membran vorhanden ist und dort durch Exozytose ausgeschieden. Und in dem Moment, wo sich eben diese Vesikel mit den Membranen verbinden, kommt es eben zu einer starken Bewegung dieser Membran und deshalb muss sie auch sehr flüssig sein und deshalb spricht man hier vom Flüssigmosaikmodell. Also die muss sehr, sehr variabel sein auf bestimmte Endozytose beziehungsweise exozytotische Vorgänge. Das Wort gefehlt. Genau. Wir hatten uns am Beispiel dieser Biomembran dann auch etwas genauer angeschaut, wie so ein Lipid überhaupt aussieht. Auf Folie 13 seht ihr jetzt nochmal, welcher Bereich hydrophob, welcher hydrophil ist. Also hydrophil, wasserliebend, hydrophob, wasserabweichend oder abweisend. Und je nachdem, wie das Ganze sich dann eben anordnet in einer bestimmten Flüssigkeit, ordnet sich dann eben auch diese Membran an. Also es wird dann eigentlich immer ein Tropfen. Wenn ihr einen Tropfen Fett mal ins Wasser gebt, seht ihr das auch, dass nicht dann irgendwie ein Riesen, dass sich das irgendwie ungleichmäßig verteilt oder da irgendwelche komischen Formen rauskommen, sondern das wird immer tropfenförmig. Und das ist eben daraus zu schulden, dass diese hydrophilen Teile sich zum Wasser anordnen, diese hydrophoben Teile vom Wasser weg und dadurch schließt sich dann irgendwann so ein Kreis, wo wir innerhalb kein Wasser mehr haben, aber außerhalb dafür umso mehr. Diese Doppellipidschicht besteht eben aus zwei Lipidschichten und dieses Lipid, ihr seht das, hat meistens eine Fettsäure und so ein Glycerinmolekül. Ist ein bisschen abgeknickt. Warum das jetzt genau so aussieht mit diesem Knick dort, muss ich auch ganz ehrlich sagen, kann ich jetzt so genau nicht erklären. Könnte man auch nochmal nachschauen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber wichtig ist, dass ihr zumindest einen hydrophilen und einen hydrophoben Teil erkennen könnt. Dieser lange Schwanz ist immer hydrophob. Und dieses Glycerinteil mit dem Cholin und dem Phosphat dort, was dann eben für die Verbindung zu anderen Lipiden zuständig ist, der ist immer ein hydrophiler Teil. Warum ist das denn jetzt so besonders? Beziehungsweise warum reagieren Lipide so auf Wasser? Na, Lipide sind im Endeffekt unpolar, könnte man sagen. Die haben also keine Ladungsverteilung. Ja, die haben keine negativen, positiven Pole. Wasser aber schon. Und wer da in Chemie mal gut aufgepasst hat, das sollte eigentlich auch schon bis zur 10. Klasse irgendwann zumindest mal angesprochen worden sein, löst sich Ähnliches immer sehr gut in Ähnlichem. Deshalb lösen sich Fette auch sehr gut mit Seifen, weil Tenside eine sehr ähnliche Grundstruktur haben wie Fette. Ja, deshalb macht es Sinn, sich mit einer Seife Hände zu waschen, wenn man sehr fettige Hände hat. Wenn man sich die Hände nur mit Wasser wäscht, dann gehen die sehr schlecht ab, diese Fette, weil Wasser eben polar ist. Und diese Polarität, das heißt, wir haben hier einen Dipolcharakter des Wassers, die lässt sich darauf hinausführen, dass sich hier Ladungen unterschiedlich verteilen. Wir sind jetzt auf Folie 14 und schauen uns das Bild oben links mal an mit den drei Polen, könnte man sagen. Wir haben also einen positiven, zwei positive Pole unten am Wasserstoff und wir haben einen negativen oben am Sauerstoff. Und hier sieht man diese Dreiecke. Und diese Dreiecke, die sollen im Endeffekt einfach darauf hinweisen, dass wir hier eine Verschiebung von Elektronen haben. Wenn man sich im Periodensystem diese Stoffe einmal anschaut, sieht man, dass Wasser nur ein Außenelektron besitzt, auch Valenzelektronen genannt, und Sauerstoff besitzt sechs Valenzelektronen, also sechs Außenelektronen. Und was im Endeffekt in der Chemie immer so eine Regel ist, beziehungsweise in Naturwissenschaften allgemein, sind Atome immer dazu bestrebt, ihren möglichst nächsthöheren energetischen Zustand zu erreichen, in Form der Edelgaskonfiguration, die als nächstes kommt. Und wenn man sich das anschaut im Tafelwerk, das kann jeder auch mal machen, dann sieht man, dass beim Wasser danach das Helium kommt. Das hat zwei Außenelektronen, das heißt, Wasser möchte zwei Elektronen haben. Und beim Sauerstoff, ich habe jetzt kein Periodensystem vor mir, das Edelgas, was danach kommt, das hat insgesamt acht Außenelektronen, also acht Valenzelektronen. Das heißt, Sauerstoff möchte auch acht haben. Und was jetzt passiert? Wasser, die zwei Wasser und das Sauerstoff, die teilen sich ihre Außenelektronen. Das heißt, Wasser bekommt ein bisschen was von den Elektronen ab, von einem Elektron des Sauerstoffs. Damit hätte es zwei. Und der Sauerstoff bekommt jeweils ein Elektron von den beiden Wasserstoffatomen. Und damit hätte es 8. Ja, also 6 plus 1 plus 1 ist 8. Was jetzt aber passiert ist, dass das Sauerstoff sich so ein bisschen mehr dieses Elektron einverleibt vom Wasser, als es das Wasser tut von dem Sauerstoff. Das heißt also, wir haben eine leichte Verschiebung der Elektronen in Richtung Sauerstoff. Und dadurch haben wir einen Elektronenüberschuss am Bereich des Sauerstoffes und einen Elektronenmangel am Bereich des Wasserstoffes. Und wenn man jetzt sagt, jedes Atom hat auch genauso viele Protonen, wie es Elektronen hat, wenn es nicht in irgendeiner Verbindung mit einem anderen Stoff steht, muss man davon ausgehen, dass Wasserstoff hat ein Proton und Sauerstoff hat insgesamt acht. So. Jetzt nicht die acht Protonen verwechseln mit den acht Valenzelektronen, denn im Endeffekt hat Sauerstoff von Anfang an schon acht Elektronen, aber nur sechs Valenzelektronen, weil in der inneren Schale schon zwei Elektronen drin sind. Wem das jetzt zu kompliziert ist, der schaut sich das bitte nochmal irgendwo im Internet an. Wir haben ja zwei Schalen um den Atomkern herum und die innere Schale hat immer zwei Elektronen und die äußere Schale beim Sauerstoff hat eigentlich sechs. Das sind diese sechs Valenzelektronen. Und Sauerstoff hat nur eine Schale, das heißt, sie hat nur die allererste. Deshalb sind da auch dann gleich diese Elektronen drauf. Na, was zumindest passiert, also was man verstehen muss an der Stelle ist, die Elektronen werden stärker vom Sauerstoff angezogen, deshalb haben wir da einen negativen Pol und werden weniger stark vom Wasserstoff angezogen. So, wir haben also jetzt eine Polarität. Das ist auch der Grund, warum wir hier eine Oberflächenspannung haben beim Wasser. Also wenn man ein bisschen zu viel Wasser ins Glas gekippt hat, bitte nicht Sprudelwasser, sondern Leitungswasser, was still ist. Der sieht oben so eine leichten, kann so eine leichte Kuppe erzeugen. Und wenn man da eine Büroklammer rauflegt, dann bleibt die oben liegen. Und diese Spannung, die ja da anscheinend vorhanden ist, die kommt dadurch zustande, eben durch diese Ladung. Also die werden stark voneinander angezogen, diese Wasserstoffatome. So, und weil die jetzt diesen polaren Charakter haben und das Fett nicht, beziehungsweise dieser dieser Stoff nicht, löst sich das Ganze sehr schlecht. Nichtsdestotrotz haben wir eine leichte Ladung oben bei dem Kopf, deshalb ist der hydrophil, wir haben aber gar keine Ladung bei dem Schwanz, deshalb ist der hydrophob. So. Das ist wichtig. Wir sind jetzt Folie 15, Barrierewirkung von Membranen. Wir haben uns die Permeabilität angeschaut, das heißt also die Durchlässigkeit. Auf dieser Folie seht ihr nochmal ganz kurz, welche Stoffe sehr gut durchgehen und welche nicht so gut. Also Wasser geht durch so eine Membran sehr schlecht durch, ja. Hat also eine schlechte Permeabilität. Ionen gehen da schon relativ gut durch. So. Wobei, nee, andersrum. Achtung, Fehler. Wir haben ja hier eine Permeabilität Zentimeter pro Sekunde. Das heißt also, wir haben hier 10 hoch minus 2. Ja, das heißt 0,1 Zentimeter pro Sekunde geht das Ganze jetzt hier, das Wasser durch. Und Ionen gehen deutlich schwieriger durch. Ja, die haben eine geringere Permeabilität. So. Also Ionen gelangen schwieriger durch und Wasser schon noch relativ gut. Ja, das muss man verstehen, um Osmose und Diffusion zu verstehen. Deshalb entschuldige ich da den Fehler. Wasser hat eine gute Permeabilität durch Membran, Ionen eine schlechte. Deshalb ist es auch so wichtig, dass man eben diese Begriffe Osmose und Diffusion einmal dort kapiert. Auf der nächsten Folie, auf Folie 16, haben wir die verschiedenen Transportwege. Ja, wir haben also wir haben hier diese einzelnen Transporter nochmal abgebildet. Ich möchte aber erstmal ganz kurz was zur Diffusion nochmal sagen. Und zur Osmose, also die Diffusion ist die gleichmäßige Verteilung von bestimmten Stoffen innerhalb eines Mediums durch die Brownsche Molekularbewegung. Also Stoffe haben immer eine bestimmte Bewegung, die sie ausführen, außer sie sind fest, ja, also gefroren zum Beispiel. Und diese Bewegung führt dazu, dass Zufallsbegegnungen zwischen diesen Ionen oder Stoffen erstmal zustande kommen. Und diese Begegnungen führen dazu, dass die sich wieder voneinander abstoßen. Und umso höher die Energie ist, zum Beispiel Temperatur, umso schneller ist diese Bewegung und umso schneller können sich Stoffe innerhalb eines Mediums verteilen. Denkt da mal an das Experiment mit dem Deo, wenn man das irgendwo in den Raum sprüht, irgendwann riecht man das Ganze auch in der hintersten Ecke, in einer deutlich geringeren Konzentration, weil sich die Stoffe gleichmäßig verteilt haben. Die Konzentration ist nicht mehr so hoch an einer Stelle, aber durch Brownsche Molekularbewegung, also durch die Eigenbewegung von Molekülen, kommt es eben dazu, dass durch zufällige Bewegungen dieser sich die Stoffe im Raum irgendwann gleichmäßig verteilt haben. Ob das jetzt in einem flüssigen Medium ist oder in einem gasförmigen Medium, ist relativ egal. Und das Ganze nutzt jetzt die Zelle oder bestimmte Organismen, wie auch immer, nutzt die Natur, kann man sagen, um Stofftransporte sicherzustellen. Und wir haben hier zuallererst eben diese freie Diffusion, das heißt, wir haben überhaupt keine Membran, also keine Membranblockierung. Und diese freie Diffusion, die führt einfach dazu, dass sich das Ganze eigentlich so verteilen kann, als wenn keine Membran da wäre. Wir haben eine erleichterte Diffusion, das heißt also, wir haben einfach einen Kanal, der offen ist und der Stoffe, die sonst durch die Membran nicht durchkommen würden, durchlässt. Wie ein Tunnel. So. Man kann jetzt nicht irgendwie an den Seiten des Tunnels durch, weil da sind Berge, aber man kann durch den Tunnel durch. Das ist also erleichtert. Das ist noch nicht frei. Frei wäre, wenn man überall durch könnte. Und wir haben einen aktiven Stofftransport. Das heißt also, hier erfolgt ein Transport der Stoffe durch die Membran, meistens in Richtung eines also meistens in Richtung entgegen eines Konzentrationsgefälles. Und wenn das passiert, dann brauchen wir immer Energie in Form von ATP. Welche Sachen gibt es da jetzt? Wir haben einmal ein Kanalprotein. Das sind also bestimmte Poren, könnte man sagen. Das sind eben diese Tunnel. Die sind immer offen. Wir haben ein Carrier-Protein. Diese Carrier sind meistens dafür da, dass wir diesen Kanal geschlossen haben. Aber sobald das Molekül oder der Stoff da ist, den wir durch die Membran durchhaben wollen, und es an dem Carrier gebunden hat, dann öffnet sich das Ganze und führt dazu, dass dieser Stoff also ins Innere der membranumhüllten Substanz hineintransportiert wird. Erfolgt das Ganze nur in eine Richtung, sprechen wir von einem Uniport. Es kann natürlich auch sein, dass mehrere Stoffe zusammentransportiert werden, entweder in eine Richtung oder entgegengesetzt zueinander. Dann haben wir einen Kotransport und einen Symport haben wir, wenn die beide in eine Richtung gehen, und einen Antiport haben wir, wenn die beide in entgegengesetzte Richtungen gehen. Also wenn eins raus, eins reingeht, haben wir einen Antiport, und wenn beide reingehen und wir beide benötigen, um nach innen transportiert zu werden, haben wir eben einen Symport. Das ist eben so eine Kotransport. Wenn wir jetzt auf Folie 18 sind, seht ihr hier nochmal diese Übersicht. Man spricht ja auch meistens vom passiven, also der Unterschied zwischen passivem und aktivem Transport. Okay, damit haben wir jetzt eigentlich die Transportmechanismen abgehandelt. Kommen wir jetzt doch mal zu den einzelnen Bestandteilen dieser Biomembran. Wir haben uns im Anschluss dazu den Aufbau eines Proteins angeschaut. Und so ein Protein besteht im Endeffekt aus ganz vielen Aminosäuren. Wenn man jetzt von einem Protein spricht, hat man eben diese Anordnung von Aminosäuren, und eine Aminosäure ist immer ganz klar nach bestimmten Richtlinien aufgebaut. Es gibt im Endeffekt 20 proteinfähige Aminosäuren, die über Peptidbindungen, das ist also diese Verbindung zwischen zwei Aminosäuren, verbunden werden. Und die haben einen ganz charakteristischen Aufbau, das seht ihr auf Folie 21. Die haben nämlich eine Aminogruppe, eine Carboxylgruppe und meistens noch einen Rest. Ich habe mir jetzt mal gespart, alle Aminosäuren hier aufzuführen. Da findet man im Internet eine ganz gute Übersicht, wenn man sich die unbedingt angucken möchte. Man erkennt aber immer einen sehr ähnlichen Aufbau. Also es unterscheidet sich eigentlich immer nur im Rest. Manchmal sehen die auch ein bisschen von der Form anders aus, weil der Rest verschiedene Wechselwirkungen eingeht. Aber im Endeffekt sind die sehr gleich, und dieser Rest ist immer unterschiedlich. Wenn wir jetzt sehr viele Aminosäuren aneinandergereiht haben, auf Folie 22 seht ihr das, kommt es eben dazu, dass sich dort Proteine bilden. Und diese Proteine haben verschiedene Strukturen. Wir haben zum einen die Primärstruktur, das ist einfach nur eine Kette aus Aminosäuren. Wir haben eine Sekundärstruktur, da haben wir bestimmte Anordnungen, schon räumliche, nämlich einmal die sogenannte Alpha-Helix- und Beta-Faltblatt-Struktur. Wir haben eine Tertiärstruktur, da haben sich jetzt verschiedene Alpha-Helices und Beta-Faltblätter zusammengelegt und bilden jetzt schon diese Tertiärstruktur. Das ist im Endeffekt, man spricht hier von einem monomeren Protein, das heißt also, es ist eine Untereinheit von einem größeren Proteinkomplex. Zum Beispiel beim Hämoglobin wäre das jetzt die Hämgruppe oder das Globin. Und dann haben wir eine Quartärstruktur, das sind dann mehrere Monomere, die eben zu einem Polymer werden. Und hier haben wir eben das Beispiel des Hämoglobins, also dieses Zusammenschließen von Häm und Globin. Und das Ganze bildet dann eben diesen roten Blutfarbstoff, der eben auch für die Sauerstoffbindung zuständig ist. Jetzt Beispiel rotes Blutkörperchen. An der Stelle der Proteine bietet es sich auch immer an, sich Enzyme etwas genauer anzuschauen. Wir haben dort geschaut, was sind denn Enzyme überhaupt? Das hatten wir dann auf Folie 23, und wir haben festgestellt, dass Enzyme im Endeffekt Proteine sind und als Biokatalysatoren bezeichnet werden. Das heißt, sie setzen Aktivierungsenergien innerhalb des Körpers herunter, für die wir sonst viel mehr Energie bräuchten, die wir gar nicht produzieren können. Das heißt, Enzyme sind an der Stelle eben Proteine, die uns helfen, dass Abläufe in Zellen und im menschlichen Körper und auch in allen anderen Lebewesen funktionieren. So ein Enzym ist relativ simpel aufgebaut. Das seht ihr auf Folie 24. Das hat ein aktives Zentrum und das hat ein allosterisches Zentrum. Das sind die zwei Bereiche, die für uns wichtig sind. Denn beim aktiven Zentrum, da bildet das sogenannte Substrat, also der Stoff, der umgesetzt wird. Und im allosterischen Zentrum, hier kann eine bestimmte Regulation stattfinden. Das heißt, hier kann entweder ein Aktivator, also irgendein zusätzlicher Stoff, binden, der dem Enzym erlaubt, besser zu wirken, oder es kann ein Inhibitor wirken, der dem Enzym oder der verhindert, dass das Enzym wirkt, in dem es die Konformation ändert, dieses Enzyms, also den Grundaufbau ändert und damit eben auch das aktive Zentrum. Und das Ganze läuft wie folgt ab, das seht ihr auf Seite 25, sehr, sehr vereinfacht. Es wird ein Substrat gebunden am aktiven Zentrum des Enzyms, es entsteht ein Enzym-Substrat-Komplex und am Ende entsteht ein Produkt oder es entstehen Produkte. Und hier war es nochmal wichtig, dass wir uns angeschaut haben, was sind Eigenschaften von Enzymen. Das seht ihr auf Seite 26, die wiederhole ich jetzt aber nicht alle. Wie läuft jetzt das Ganze überhaupt ab, wenn man sich das so ein bisschen aus energetischer Sicht anschaut? Wir haben hier auf der Seite 27, seht ihr, was für eine Aktivierungsenergie wir benötigen würden. Am Beispiel des Wasserstoffperoxids, wenn das zum Beispiel durch eine Katalase im Körper enzymatisch abgebaut wird. Dieses Wasserstoffperoxid bräuchte eine deutlich höhere Aktivierungsenergie, um erstmal über diese Abbauschwelle zu kommen, als sie es braucht. Also ohne Enzym, ohne Katalysator bräuchte es eine relativ hohe Aktivierungsenergie, als sie es im Vergleich mit dem Katalysator braucht. Das heißt, dieser Katalysator, dieses Enzym, was es im Endeffekt macht, das bindet sich eben am Substrat und durch verschiedene Wechselwirkungskräfte, man könnte sagen, öffnet sich das Ganze, also öffnet das Enzym das Substrat so ein bisschen, macht es angreifbarer für Abbauprozesse. Und dadurch wird nicht mehr so viel Energie benötigt, um an diesem Substrat zu wirken. Und dadurch brauchen wir zum Beispiel auch nicht so eine hohe Körpertemperatur, sondern es reichen diese 36,8 Grad Celsius, weil wir eben Enzyme haben. Wir haben uns danach angeschaut, wie Enzyme auch gehemmt werden, das heißt also unterdrückt werden. Da haben wir zwei verschiedene große Formen gehabt, nämlich die reversible, irreversible Hemmung und wir haben die kompetitive und nicht kompetitive unterschieden. Zwischen irreversibel und reversibel war das so, dass reversibel heißt, es kann rückgängig gemacht werden durch zum Beispiel eine höhere Substratkonzentration und irreversibel heißt, es kann nicht rückgängig gemacht werden, das heißt, das Enzym verändert sich dauerhaft. Kompetitiv, nicht kompetitiv bedeutet im Endeffekt einfach nur kompetitiv. Wir haben eine Competition zwischen Substrat und Inhibitor ums aktive Zentrum. Das heißt also, der Inhibitor lagert sich am aktiven Zentrum ab, weil er eine ähnliche Struktur hat wie das Substrat und blockiert ist. Und bei nicht kompetitiv haben wir eben die Wirkung eventuell am allosterischen Zentrum. Muss aber nicht unbedingt dort sein. Ja, aber meistens passiert es dann eben übers allosterische Zentrum. Und dadurch wird auch das aktive Zentrum verändert durch die Strukturveränderung des Enzyms und auch das Substrat kann nicht mehr binden. Wir hatten uns dann etwas zur Enzymkinetik angeschaut, die sogenannte Michaelis-Menten-Konstante oder diese halbe Maximalgeschwindigkeit einer Enzymaktivität. Und das wäre ein ganz wichtiger Wert, um zu messen, wann ist denn diese Enzymaktivität am besten. Und da vielleicht mal so als groben Leitsatz könnte man sich merken, umso niedriger der KM-Wert ist, umso aktiver und umso besser funktioniert das Enzym. Weil wenn wir einen niedrigen KM-Wert haben, haben wir also eine niedrige Hälfte der maximalen Reaktionsgeschwindigkeit. Und umso niedriger eben diese maximale Reaktionsgeschwindigkeit ist, umso schneller läuft das Ganze eben ab, logischerweise. Deshalb niedriger KM-Wert spricht dafür, dass wir eine gute, hohe Enzymaktivität haben und dass diese enzymatische Reaktion sehr schnell abläuft. Wir hatten dann noch einen kurzen Ausblick auf sogenannte Kofaktoren gegeben. Teilweise findet man das in der Literatur auch noch immer als Coenzyme. Bitte hier aber eher den Begriff Kofaktor verwenden, denn ein Enzym geht ja aus der Reaktion unverändert hervor, ein Kofaktor nicht. Und solche Kofaktoren waren eben zum Beispiel Metallionen, ja, oder sogenannte andere Stoffe, die irgendwie hier einen Einfluss auf diese ganze Enzymaktivität haben. Und dieses Coenzym, was das im Endeffekt macht, dieser Kofaktor, entschuldigt, dieser Kofaktor führt dazu, dass dieses Enzym überhaupt erstmal richtig wirken kann. Genau. Folie 30 kann man sich das nochmal anschauen. Dann hatten wir als nächstes die Nervenzelle. Bevor wir zur Nervenzelle kommen, kleiner Nachtrag zu den Kofaktoren. Ihr befindet euch auf Seite 31 und dort seht ihr nochmal eine Übersicht über die einzelnen Kofaktoren. Das habe ich eben erst gemerkt, als ich den Podcast aufnehme, dass ich da anscheinend eine Folie vergessen habe. Weiter geht's mit den Nervenzellen. Kommen wir also zum Nervensystem. Und bei diesem Nervensystem haben wir uns angeschaut, wie sieht eine Nervenzelle überhaupt aus, welche Bestandteile hat eine Nervenzelle. Ihr solltet das Ganze beschriften. Wir sind relativ schnell danach dann eben zur eigentlichen Funktion der Nervenzelle gekommen, nämlich zur Übertragung von Erregungen von einer Stelle zur anderen und haben uns dazu erst einmal am Anfang angeschaut, was ist das sogenannte Ruhepotential. Und das Ruhepotential ist eine Form des Membranpotentials. Ja, also Membranpotential und Ruhepotential bitte nicht miteinander gleichsetzen, sondern das Ruhepotential ist eine Form des Membranpotentials, so wie auch das Aktionspotential eine Form des Membranpotentials ist. Und dieses Ruhepotential, das liegt in der normalen tierischen Zelle ungefähr bei minus 70 Millivolt und besagt im Endeffekt, dass es zu einer bestimmten Verteilung von Ionen innerhalb und außerhalb der Nervenzelle kommt. Mehr ist es nicht. Und diese Differenz, diese elektrische Differenz, die dabei entsteht, die kann man messen. Das ist das sogenannte Ruhepotential. Und bei diesem Ruhepotential ist es wichtig, dass man zwei verschiedene Gradienten kennt und versteht. Das seht ihr auf Seite 34. Wir haben einmal einen chemischen Gradienten und einmal einen elektrischen Gradienten. Der chemische Gradient, der sagt uns im Endeffekt, wo ist eine hohe Konzentration eines Stoffes, wo ist eine niedrige Konzentration. Stoffe, Stichwort Diffusion, Osmose. Stoffe sind immer dazu bestrebt, vom Ort der höheren Konzentration zum Ort der niedrigen Konzentration zu diffundieren. Und das wird meistens an diesen Zellen durch Membranen verhindert. Ihr seht an dem Beispiel, dass diese gelben Stoffe vielleicht rein theoretisch gerne nach drüben wollen, aber eben nicht rüber können, weil es an der Stelle so ist, dass diese Membran die Stoffe nicht durchlässt. Ja, also die sind dazu bestrebt, eigentlich auf die rechte Seite zu kommen. Das kann aber nicht passieren, weil sie zu groß sind. Was jetzt aber passieren kann, ist, dass diese roten Punkte auf die rechte Seite wollen, weil jetzt hier auch dieser chemische Gradient wirkt. Das heißt, wir haben rechts eine relativ niedrige Konzentration. Die wollen also nach drüben. Was wir jetzt aber zusätzlich haben, ist einen elektrischen Gradienten. Die sind jetzt nicht mit den Pfeilen abgebildet. Der elektrische Gradient, der sorgt dafür, dass sich positive und negative Ladungen immer ausgleichen wollen. Das heißt, positive ziehen negative an und negative positive. Das heißt, wir haben also zwei Kräfte, die hier wirken, nämlich einmal die Kraft der Konzentration und die Kraft der elektrischen Ladung, könnte man sagen. Und das sind diese beiden Gradienten. Chemischer Gradient also. Stoffe, Konzentration von Stoffen wollen sich ausgleichen und gleichen sich auch aus, wenn keine Trennung zwischen diesen einzelnen Gemischen stattfindet. Und wir haben elektrische Kräfte, den elektrischen Gradienten. Da wollen sich jetzt Ladungen austauschen, also Konzentration bei chemisch und Ladungen bei elektrisch. Ja? Und die wirken teilweise gegeneinander. Auch mal miteinander, aber hauptsächlich gegeneinander. Das heißt, wenn irgendein Stoff eher in eine Richtung vom elektrischen gezogen wird, kann es aber auch sein, dass der chemische diesen Stoff zurückhält, der chemische Gradient, weil jetzt da, wo die elektrischen Kräfte ihn hinziehen wollen, schon eine hohe Konzentration von diesem Stoff vorhanden sind, eine hohe Konzentration vorhanden ist und der chemische Gradient diesen Stoff also ein bisschen zurückhält. Also irgendwann haben die sich so ein bisschen eingependelt, dass so eine Art Gleichgewicht entsteht zwischen diesen Gradienten. Und das muss man verstanden haben, dass man weiß, was jetzt an dieser Membran abläuft. Ja, auf Seite 35 nochmal zusammengefasst. Vielleicht hier nochmal eine ganz kurze Übung auf Seite 36, dass ihr euch das nochmal etwas veranschaulicht. Die kann jetzt jeder für sich selber machen. Einfach mal den Podcast kurz stoppen und mal überlegen, wo befinden sich wie viele Teilchen, welche Richtung geht das Ganze, welche Struktur verhindert das, warum, wieso, weshalb. Seite 36 wäre das. Dann sind wir danach nach dem Ruhpotential schon zur Signalweiterleitung gekommen. Diese Signalweiterleitung entsteht über ein sogenanntes Aktionspotential. Auch das ist ein Membranpotential, aber eben ein anderes. Und dieses Aktionspotential kommt durch einen elektrischen Reiz zustande. Das heißt, es kommt zu irgendeiner elektrischen Umpolung an einer Stelle in der Membran. Meistens findet das Ganze im Soma statt, am Axonhügel. Dort werden ja Signale gesammelt und dann aufsummiert. Und dann sozusagen, wenn eine bestimmte Schwelle überschritten wird, diese Schwelle seht ihr hier in der ersten Phase blau auf Seite 37, dann wird dieses Aktionspotenzial ausgelöst. Und was jetzt passiert, also diese Schwelle liegt meistens so bei minus 40, minus 30 Millivolt. Wenn diese Schwelle überschritten wird, dann kommt es zum sogenannten Alles-oder-Nichts-Gesetz. Das heißt also, wenn sie überschritten wird, dann wird auch das Aktionspotenzial vollständig ausgeführt. Wenn diese Schwelle nicht überschritten wird, passiert nichts. Das Ganze flacht wieder ab, es geht wieder ins Ruhepotenzial. Ja, bitte das nochmal an der Stelle sich ganz klar machen. Das wird auch auf der nächsten Seite gleich nochmal genauer beschrieben. Ich bleibe jetzt aber erstmal auf Seite 37, um die einzelnen Phasen durchzugehen. Dieser Schwellenwert ist essentiell für die Entstehung eines Aktionspotentials. Wird der Schwellenwert überschritten, entsteht das Aktionspotential zu 100%. Wird dieser Schwellenwert nicht überschritten, passiert nichts. Das Ganze geht wieder ins Ruhepotential zurück und es bleibt unten bei minus 70. Man könnte sagen, wenn man es jetzt beim Oszillographen sieht, es kommt zu so einer kleinen Huppel in Richtung 40. Und dann flacht es einfach wieder auf 70 ab, also auf minus 70. Kommt es jetzt aber zu einer Überschreitung dieses Schwellenpotenzials, kommt es auch gleichzeitig zur Depolarisation oder man spricht dann eben von einer Depolarisation. Ja, man hat ein hundertprozentiges Aktionspotenzial, das geht dann meistens sehr, sehr, sehr schnell, also nicht mal eine Millisekunde, sondern deutlich schneller, eine halbe Millisekunde, in Richtung der plus 30, plus 40 Millivolt. Und das ist im Endeffekt jetzt das Signal für die daneben liegenden Kanäle, welche das sind, dazu kommen wir gleich, darauf zu reagieren. Nach dieser kurzen Zeit kommt es wieder zur Abflachung dieses Potentials. Wir haben die sogenannte Repolarisation. Das Ganze geht also wieder in Richtung Ruhepotential nach unten. Und teilweise schießt das Ganze sogar noch leicht über. Dann spricht man von einer Hyperpolarisation, wenn es sogar negativer wird als minus 70. Da unterscheidet man jetzt auch diese Refraktärzeiten, die auf dieser Abbildung genauer abgebildet sind. Dazu kann ich später auch noch mal ein bisschen was sagen. An der Stelle bloß, weil wir es jetzt hier schon mal sehen. Absolute Refraktärzeit bedeutet, dass hier, egal was für ein neuer Reiz kommt, also ich sage jetzt mal nach dieser, es kommt der Reiz, wir haben Hochschießen über das Schwellenpotenzial. Und wenn jetzt in dem Moment schon wieder ein neuer Reiz an diese Stelle kommen würde, würde der das Ganze nicht verändern. Also das heißt, der hat eigentlich keine Auswirkung auf das Ganze. Es passiert trotzdem eine Depolarisation, auch nicht stärker oder weniger stark als vorher oder als ohne diesen zweiten Reiz, sondern diese Zelle oder dieser Teil der Zelle, und der Membran ist für diese Zeit sozusagen absolut für kein neues Signal erregbar. Die relative Refraktärzeit, da könnte es jetzt wieder zu einem Aktionspotenzial kommen in der Zeit. Da muss der Reiz aber deutlich stärker sein als der erste. Ja, deshalb relativ. Also genauso ein starker Reiz wie davor würde jetzt nicht zu einem Aktionspotenzial führen während der relativen Refraktärzeit. Nur ein sehr viel stärkerer. Danach seht ihr nochmal, was das Aktionspotenzial überhaupt ist. Alles oder nichts Gesetz steht da nochmal drin. Seite 38. Was passiert jetzt eigentlich an der Membran? Ihr seht jetzt hier eine Abbildung zur Membran auf Seite 39. Ich möchte euch auch nochmal darauf hinweisen, schaut euch, wer das jetzt noch nicht verstanden hat, schaut euch nochmal ein Video dazu an. Ich kann das über einen Podcast mit einer Abbildung nur schlecht darstellen, weil das meistens fließende Bewegungen sind, die hier stattfinden. Deshalb guckt euch da nochmal vielleicht irgendein schönes Video zu an. Da kann man das ganz gut herauslesen. Was im Endeffekt jetzt passiert ist, wir haben in den Membranen Natrium-Ionen-Kanäle und wir haben in den Membranen spannungsabhängige Kalium-Ionen-Kanäle. Es gibt auch spannungsunabhängige Kalium-Ionen-Kanäle, die sind permanent offen, aber wichtig sind jetzt hier diese spannungsabhängigen Kanäle. Nee, ich mach's anders. Aufgabe hier an der Stelle ist, sich dazu ein Video anzugucken. Weil, wenn ich das jetzt erkläre, ohne was hin und her zu schieben, ohne was mit Ionen zu verteilen, das verwirrt, glaube ich, sonst nur. Das verwirrt mich und das verwirrt euch. Deshalb, Aufgabe dazu, schaut euch dazu ein kurzes Video an, wo das nochmal bildlich auch erklärt wird, dann ist das deutlich logischer. Insbesondere schaut euch die einzelnen Ionen an. Ihr müsst genau wissen, was machen die Natrium-Ionen, was machen die Kanäle dazu und was machen die Kalium-Ionen, was machen da die Kanäle zu. Wo ist an welcher Stelle wann welche Ladung? Haben wir außen negativ, innen negativ, außen positiv, innen negativ? Das ist ganz wichtig. Wir haben uns danach angeschaut, was der Unterschied zwischen einer kontinuierlichen und einer saltatorischen Erregungsübertragung ist. Das ist relativ einfach. Kontinuierlich heißt einfach, die komplette Membran von links nach rechts wird durcherregt. Und wir haben hier keine sogenannten Isolationsschichten. Und die saltatorische bedeutet, dass wir eine Isolationsschicht außen drumherum haben. Das sind diese sogenannten Myelinscheiden, die von anderen Zellen im Nervengewebe gebildet werden, von sogenannten Schwannschenzellen. Und die bilden eben diese Myelinscheiden, die wirken wie so eine Isolation um ein Kabel rum. Das heißt, an diesen Stellen kann eigentlich kein Aktionspotenzial, also keine Depolarisation stattfinden, aber an den Ranvierschen Schnürringen, die sich zwischen diesen Myelinscheiden befinden. Und deshalb spricht man dort von saltatorisch. Das heißt, dieses Aktionspotenzial springt von einem Ranvierschen Schnürring zum nächsten bis zur Endplatte. Und das Ganze geht deutlich schneller. Ja, also wir haben bei der kontinuierlichen haben wir eine sehr langsame Erregungsleitung im Vergleich zu saltatorischen. Das ist einer der Hauptunterschiede. Und das kommt eben dadurch zustande, dass wir diese Ranvierschen Schnürringe haben und wir dort ein Springen der Aktionspotenziale von Schnürring zu Schnürring haben. Und durch dieses Springen lassen wir einfach ein ganzes Stück, nämlich da, wo die Myelinscheide ist, an Kanälen zu, die nicht extra nochmal geöffnet werden müssen. Das dauert nämlich, sondern wir haben ein gleiches Zack, 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 Springen von einem Ring zum anderen. Dann hatten wir uns neurobiologisch wirksame Substanzen angeschaut. Die hier aufgeführt sind, das Curare, Atropin, Botulinumtoxin oder Botox, Alpha-Latrotoxin und Koffein. Bitte dazu nochmal, das wäre eine kleine Aufgabe, die man machen kann, dazu bitte nochmal kurz zusammenfassen, wo wirken sie insbesondere an der Synapse? Denn es gibt, wenn man sich die Folie danach anschaut, die Seite 42, beim Aufbau der Synapse, man erkennt verschiedene Möglichkeiten, wie diese Synapse oder wie man an dieser Synapse bestimmte Erregungen hemmen kann oder wie dort bestimmte Gifte wirken können. Ihr seht jetzt hier den Aufbau dieser Synapse. Wir haben einmal eine präsynaptische Membran und einmal eine postsynaptische Membran. Wir haben dazwischen den synaptischen Spalt. Was jetzt auf dieser Abbildung nicht zu erkennen ist, sind die spannungsgesteuerten Calcium-Ionen-Kanäle, denn wie ihr wisst, hoffentlich, die Calcium-Ionen-Kanäle führen dazu, dass wenn das Signal ankommt an der Synapse, öffnen sich diese, Calcium strömt nach innen und durch diesen Calcium-Einstrom kommt es dazu, dass die Vesikel mit den Neurotransmittern, die sich in der präsynaptischen Neuronen befinden, dass sich diese Vesikel mit der präsynaptischen Membran verbinden und es zu einer Exozytose dieser Neurotransmitter in den synaptischen Spalt kommt. Die Neurotransmitter überqueren jetzt den synaptischen Spalt, treffen auf der postsynaptischen Membran auf bestimmte Rezeptoren. Dort werden diese Neurotransmitter an die Rezeptoren gebunden und diese Rezeptoren führen jetzt dazu, dass sich dort neue Kanäle öffnen in der postsynaptischen Membran, also spannungsabhängige, also nicht spannungsabhängige, sondern eben rezeptorabhängige Natrium-Ionen-Kanäle. Und diese Natrium-Ionen-Kanäle führen eben dazu, dass wieder neues Natrium in die postsynaptische Membran oder durch die postsynaptische Membran ins postsynaptische Neuron eindringen kann, dass dort zu einer neuen Depolarisation kommt und das Aktionspotenzial weitergeleitet wird. Ja? So, dafür sind ja die Calcium-Ionen-Kanäle da, dass die eben diese Verschmelzung der Vesikel an der Membran, an der präsynaptischen Membran einleiten. So, und jetzt habt ihr ja gesehen, es sind verschiedene Schritte: einmal diese Vesikelverschmelzung, einmal die Bindung der Neurotransmitter an den Rezeptoren, und die Neurotransmitter werden danach auch wieder vollständig entweder abgebaut oder rückresorbiert, ja, durch Endozytose. Das seht ihr auch auf der Abbildung. Hier kommt es also zu einer Wiederaufnahme. Und das sind auch so die Bereiche, an denen so eine Gifte wirken können. Entweder verhindern sie die Exozytose mit der präsynaptischen Membran, indem sie zum Beispiel die Calcium-Ionen-Kanäle hemmen oder indem sie irgendwas an der Membran machen, dass sich diese Vesikel nicht mit der Membran verbinden können. Sie verhindern, dass die Neurotransmitter abgebaut werden oder rückresorbiert werden. Das heißt, dass die immer zu verbleiben in diesen synaptischen Spalten, dass so eine Dauererregung kommt. Oder sie verhindern die Bindung der Neurotransmitter an die Rezeptoren, sodass es zu keiner Erregungsübertragung kommt. Und da bitte einmal von Seite 41 die Gifte sich mal kurz angucken, an welcher Stelle sie denn jetzt genau wirken. Genau, die letzte Folie im Endeffekt beschäftigt sich nochmal mit der Summation. Das war so, hatten wir so einen kurzen Ausblick zugemacht. Das heißt also, wenn wir uns die einzelnen Summationen angucken, also übersetzt heißt das eben, wir summieren Aktionspotenziale, die an den Dritten ankommen. Und entweder kommt es zu einer zeitlichen Summation, das heißt also, dass nach und nach immer neue Aktionspotenziale aufsummiert werden. Also es kommt ein Aktionspotenzial und kurz danach kommt das nächste an. Ja, oder die Erregung, so, es kommt eine Erregung an, dann kommt danach gleich die nächste und danach noch die nächste und noch die nächste und das wird aufsummiert. Und wenn das Ganze exhibitorisch ist, das heißt also erregend ist, dann summiert sich das eben irgendwann zu einem Aktionspotenzial auf. Das seht ihr links, also ein erregendes Signal 1 und noch ein erregendes Signal 1 und vielleicht noch ein drittes und vielleicht noch ein viertes. Die summieren sich dann irgendwann so weit, dass dieser Schwellenwert überschritten wird und dann kommt es zu einem Aktionspotenzial. Oder wir haben eine räumliche Summation, das heißt, wir haben zur selben Zeit an zwei verschiedenen Orten auf dem, ja, auf dem Zellkörper oder an den Dendriten ein Ankommen eines Signals. Und wenn das wieder zwei erregende Signale sind, dann werden die auch wieder zusammen summiert und es kann ein neues Erregendes entstehen, weil die beiden zusammen genug Erregung weitergeleitet haben, dass ein neues entstehen kann. Das Ganze kann man auch mit inhibitorischen Signalen machen, das heißt also mit unterdrückenden Signalen. Sowas gibt es ja auch. Das heißt, wenn zu einer verschiedenen Zeiten einmal ein erregendes und danach gleich ein hemmendes Signal ankommt, dann gleicht sich das aus und es entsteht kein Aktionspotenzial, wenn mehr hemmende ankommen als erregende nacheinander. Bei einer zeitlichen Summation haben wir gar keine Erregung. Bei einer räumlichen Summation, wenn gleichzeitig viele Hemmende und Erregende ankommen, haben wir auch keine neue Erregung. Also so eine Sachen kann man immer mal ein bisschen durchspielen. Gut, dann war es das sozusagen für diesen ersten Podcast. Ich habe doch ein bisschen mehr geredet, als ich wollte. Ich hoffe, war nicht zu ermüdend und man konnte dem Ganzen etwas folgen. Mal gucken, ob ich denn morgen den zweiten Podcast der Serie an der Stelle auch einsprechen kann. Ich hoffe, dass das meiste verständlich war. Wenn ihr gemerkt habt, dass ihr an der einen oder anderen Stelle eventuell was nicht richtig mitbekommen habt, ihr könnt den Podcast, das ist ja das Gute daran, immer stoppen, euch das Ganze nochmal anhören oder an der Stelle selber mal nachrecherchieren, eure Unterlagen gucken. War das denn jetzt so richtig? Habe ich dazu was? Habe ich da alles zu, was ich denn lernen möchte? Ihr könnt euch den natürlich auch mehrmals anhören. Also da gibt es ja ganz viele Strategien oder ihr hört euch den gar nicht an, dann hört er es aber jetzt auch nicht, dass ich euch das sage, dass ihr euch den nicht anhören braucht. Das geht auch. Gut. Wenn es Fragen gibt, fragt gerne in der WhatsApp-Gruppe, fragt gerne auf Moodle, schreibt mir eine E-Mail. Material werden wir jetzt nicht mehr großartig hochladen. Wir wollen euch nicht damit zuballern, sondern das soll sehr differenziert eingesetzt werden. Wenn ihr noch Material haben wollt, dann schreibt mich ruhig an. Ich kann nicht versprechen, dass ich euch das dann immer halt innerhalb von einem halben Tag gleich zukommen lassen kann, aber ich versuche da mein Bestes. Und dann hören wir uns im nächsten Podcast oder schreiben bei WhatsApp. Ciao.